Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Drei kurze Nachrichten. 10 Einblicke in das verborgene Leben der Engel. Euthanasie als Kostenersparnis. Letzter Teil der Herzen Jesu Andacht. Guten Abend, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen in der Nachrichtensendung, die jeden Freitag ab 20 Uhr zu hören sein ist. Wie Sie von uns gewohnt sind, können Sie aus unserer Sicht wertvolle Informationen aus Vatikan und andere Medien zum Thema Kirche und katholischen Glauben hören. Beginnen werden wir wie immer mit ein paar Kurznachrichten. Eine davon geht über den Papst, die eine Plakaten zu sehen sind in Rom, wo der Papst mit grimmigem Gesicht ist. Man muss dazu sagen, dass das alles ist, dass der Papst unsere konservativen Medien oder auch Gläubigen einfach ignorieren oder nicht einbinden will oder kann, sondern die liberalen Medien dazu fördert und den Gläubigen alles dazu bietet. Am besten wäre es, würde die Amoris Laetitia oder das Dubia Stellung nehmen, so kann man sicher ein paar wichtige Sachen aus dem Raum nehmen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und bis bald.
Donald Trump und Fake News Alarm in der katholischen Kirche. Kirchliche Fake News Alarm rund um Donald Trump während weltliche Medien aus Deutschland, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, inzwischen verstanden haben, dass die USA-Verordnung rund um einen Anreisestopp für 7 mehrheitlich muslimische Länder kein Muslimenbann ist, wird seit Tagen von griechischer Seite noch immer die Behauptung verbreitet, dass es sich hier um eine Muslimband handelt. So behauptet Radio Vatikan Deutsch am Mittwoch in meinem Artikel. Die USA-Verordnung vom 25. Januar sieht eine vorübergehende Einreisestopp für Muslime aus 7 islamischen Ländern vor. Darüber hinaus ist Flüchtlingen aus Syrien auf unbegrenzte Zeit die Anreise in die USA verboten. Auch von hochrangigen katholischen Kirchenvertretern wurde in den letzten Tagen diese Behauptung verbreitet. Fakt ist allerdings, dass diese nicht stimmt und hier eine glatte Fake News verbreitet wird. In der Bild-Zeitung heißt es dazu, es handelt sich nicht um einen Muslimbann. Es handelt sich um einen Einreisestopp für 7 mehrheitlich muslimische Länder. Die Zeitung weist auch darauf hin, dass die überwältigende Mehrheit der Muslime weiterhin in die USA anreisen darf. Bizarr sehe die Bild-Zeitung auch die Aufregung rund um die bevorzugte Behandlung von Christen bei den Einreisemöglichkeiten aus diesen Ländern. Das würde landläufig als Diskriminierung ausgelegt. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass Christen in muslimischen Ländern deutlich häufiger und blutrünstiger verfolgt werden als Muslime in christlichen Ländern, schreibt Bild dazu. Brisant ist außerdem, was offizielle katholische Medien, die sich seit Tagen gerne am Trump-Bashing beteiligt, nicht berichten. So würde die Kritik der irakischen Erzbischof Varda an den Anti-Trump-Protesten sowie seine differenzierte Sicht des vorläufigen Einreiseverbots für die 7 Staaten. Neue Einhaltungsübersetzung und liturgische Bücher. Das erste Lektionar Anfang der neuen Übersetzung ist in Vorbereitung und soll im 1. Advent 2018 erscheinen. Bonn. Die neue revidierte Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift ist seit Dezember 2016 im Buchhandel erhältlich. Da diese Neufassung der Einheitsübersetzung künftig anstelle der bisherigen Fassung als offizielle katholische Bibeltext in deutscher Sprache genutzt wird, steht auch ihre Übernahme in die liturgische Bücher an, vorgängig in die Messlektionare. Im Januar 2017 hat das Forum Liturgie im deutschen Sprachgebiet ein Gremium Liturgie verantwortliche Vertreter der Bischofskonferenz Deutschlands, Österreich und der Schweiz sowie weitere Diözesen im deutschen Sprachgebiet über konkrete Schritte diese Einführung und die hierfür notwendige Vorbereitungen beraten. Es hat sich ein Vorschlag der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz von September 2016 folgend darauf verständigt, dass das erste neue Lektionar zum 1. Advent 2018 für das dann beginnende Lesejahr C erscheinen soll. Nach Plakataktion. Italiens Bischöfe solidarisch mit Franziskus. Der Text der anonymen Plakate spielt offensichtlich auf kirchliche Vergänge an, die in konservativen Kreisen zu Kritik am Papst geführt hatten. Rom. Nach dem Auftauchen papstkritischer Plakate in Rom haben sie Italiens Bischöfe demonstrativ hinter Papst Franziskus gestellt. Die Aktion sei eine Verunglimpfung der Nachfolger Petri, heißt es in einer Erklärung der Bischofskonferenz auf der Tageszeitung Avenire in ihrer Online-Ausgabe am Montag zitierte. Der Papst werde durch die Plakate sowohl der Form als auch dem Inhalt nach auf vulgare Art verletzt, so die Bischöfe. Wir bekräftigen nachdrücklich Verschätzung und Dankbarkeit für den Dienst, den der Papst für die Universalkirche leistet. Sie versicherte Franziskus zudem die Gemeinschaft und Verbundenheit ihrer Ortskirchen. In Rom hatten nun Bekannte in der Nacht auf Samstag mehr als 200 papstkritische Plakate und mehreren Stadtteilen Roms aufgehängt. Auf ihnen ist Franziskus mit einem besonderen, finsteren Gesichtsausdruck zu sehen. Unter dem Foto steht im römischen Dialekt: Franziskus, du hast Kongregationen unter die kommissarische Leitung gestellt, Priester entlassen, die Maltersorden und Orden Franziskani, der Immaculata enthauptet, Kardinale ignoriert, aber wo bleibt deine Barmherzigkeit? Die italienische Polizei und der Staat Rom entfernen oder überkleben am Samstag insgesamt mehr als 200 der widerrechtlich auf staatliche Werbeflächen angebrachten Plakate. Konkrete Hinweise auf die Täter gab es zunächst nicht. Der italienische Verfassungsschutz hat die Ermittlung aufgenommen. Italienische Medien vermuten hinter der Aktion Italiens politische Rechte und konservative katholische Kreise, die den Reformkurs von Franziskus ablehnen. Der Papst selbst hat sie bislang nicht öffentlich zu den Plakaten geäußert. Laut einem Medienbericht soll Franziskus gelassen reagiert haben. Kurienkardinal Marc Ouellet bezeichnete die Aktion am Sonntag als Werk des Teufels. Der Text der Plakate spielt offensichtlich auf kirchliche Vorhänge an, die in konservativen Kreisen zu Kritik um Papst geführt hatten, etwa der Rücktritt des Malteser Großmeisters Matthew Festing auf Drängen von Franziskus und der Brief von den vier Kardinalen auf den Papst, die offensichtlich Zweifel an seinem Schreiben Amoris Laetitia äußerten und mehr Klarheit im Umgang mit wiederverrateten Geschehen forderten. Es ist das erste Mal seit dem Amtsantritt von Franziskus im März 2013, dass solche Plakate im Rom auftauchen. 2015 sorgte ein Graffit in der Nähe von Vatikan für Aufsehen, das den Papst in Superman-Pose zeigte. Alleluia, 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 Alleluia. Mali, Malalala, ton Seigneur est ressuscité. Alleluia.
Alléluia, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia.
liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nach ein paar kurzen Nachrichten und ein schönes Musiklied kommen wir zum ersten Thema, und das heißt 10 Einblicke in das verborgene Leben der Engel. Engel sind nicht einfach irgendwelche Wesen mit Flügel oder eine Metapher für Menschen guten Willens. Aber was sind sie dann? Wie verstehen wir diese Diener und Boten des Gottes? Der heilige Augustinus sagte, Engel bezeichnet das Amt, nicht die Natur. Fragst du nach seiner Natur, so ist er ein Geist. Fragst du nach dem Amt, so ist er ein Engel. Seinem Wesen nach ist er ein Geist, seinem Handeln nach ein Engel. Psalm 103, Vers 1 und 15. Die folgenden 10 Zitate bringen es auf den Punkt und hoffentlich die Engel mehr in unserem Leben. Die 3 wohl bekanntesten sind ja Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Punkt 1. Im Moment der Heiligen Messe umgeben die Engel den Priester und der ganze Altar, die ganze Ort des Opfers. Er füllt sich mit himmlischen Mächten, um Gott zu ehren, der dort gegenwärtig ist. Heiliger Johannes Chrysostomos. Punkt 2. Jeder Gläubige hat an seiner Seite ein Engel als Beschützer und Hirten, um ihn zum Leben zu führen. Heiliger Basilius der Große. Punkt 3. Diejenigen, die Gott im Himmel am nächsten stehen, die Seraphim, werden als Glühenden bezeichnet, weil sie mehr als die anderen Engel ihren Eifer und ihre Glut aus dem starken Feuer Gottes nehmen. Heiliger Robert Bellarmine. Punkt 4. Wenn du versuchst wirst, rufe dein Engel an. Er bereitet dir zu helfen, als du bereit bist, dir helfen zu lassen. Ignoriere den Teufel und fürchte ihn nicht, denn er zittert und flieht vor dem Blick deines Schutzengels. Heiliger Johannes Bosco. Punkt 5. Viel Glück ist der Schutzengel, der eine Seele zum heiligen Messe begleitet. Heiliger Johannes Maria Vianney. Punkt 6. Die Engel können fliegen, weil sie sich selbst leicht nehmen. G.K. Chesterton. Wenn die Engel neidisch sein könnten, würden sie uns um die heilige Kommunion beneiden. Heiliger Pius der Zehnte. Punkt 8. Ich habe eine große Verneigung für den heiligen Erzengel Michael. Er hatte keine Vorbilder im Erfüllen des Willen Gottes, und doch erfüllt er Treue alle Wünsche Gottes. Heilige Faustina Kowalska. Punkt 9. Es war der Stolz, der die Engel zu Dämonen machte. Es ist die Demut, die den Mensch wie Engel macht. Heiliger Augustinus. Und der letzte Punkt ist, bitte deinen Engel, der er dich tröstet und dir in deinem letzten Moment helfe. Heiliger Johannes Bosco. Ich möchte noch dazu sagen, dass jeder einen Schutzengel hat, möge er ihm einen Namen geben oder auch nicht, aber rufe ihn an, wenn du ihn brauchst, sei es zu einem Termin, bei einer Prüfung, bei einem Arzttermin etc., was wichtig ist. Er möge mit dem Schutzengel der anderen Person im Kontakt stehen und gehen, sodass er den Weg vorbereitet, der du gehen musst. Und natürlich Erzengel Michael, der gegen die Dämonen und der schlechten Geister wie den Teufel kämpft. Dazu haben wir ja ein Gedicht bzw. ein Gebet für sie ja vor einiger Zeit vorgelesen, und möge es ihnen helfen und der ganzen Welt dazu Stellung zu nehmen gegen die bösen Mächte.
Anhang 3. Die Herz-Jesu-Familie. Die Gebetsgruppe der Herz-Jesu-Familie ist ein äußerst wertvolles Apostolat zur Heiligung der Familie durch die göttliche Herz-Jesu. Dabei schließen sie 14 Beter oder Familie zu einer Familiengruppe zusammen und beten der Reiche nach Abwechseln das ganze Jahr hindurch als geistliche Gemeinschaft eine immerwährende, nötätige Andacht Novene zum Heiligsten Herz Jesu. Auf diese Weise soll eine ständige Verehrung und eine fortdauernde Wiedergutmachung der Beleidigungen gegen die göttliche Herz Jesu und das unbefleckte Herzens Mariens geleistet werden. Die Anstellung dieser Gebetsvereinigung. Die Vereinigung der Herz-Jesu-Familie wurde 1971 in Kanada gegründet von Priester Pierre Gendron und ist jetzt in 42 Ländern verbreitet. Seit dieser Zeit trägt eine große Anzahl von Menschen dafür Sorge, dass eine ununterbrochenes Gebet zum Herrn, unsere Gott, emporsteigt. Heute ist die Bewegung vor allen Kontinenten ausgebreitet. Der Aufbau der Herz-Jesu-Familie. Die Ausbreitung der Herz-Jesu-Familie Vollzeit durch sie ganz wesentlich in Zusammenarbeit mit Priester, auch durch die Apostolat der Laien. Alle sind eingeladen, ihre Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, vor ihren Brüdern und Schwestern zu bekennen. Das Gebet ist die Quelle der geistigen Fruchtbarkeit. Deshalb setzen sie Menschen ein und wieder zu Aposteln, indem die Gebetsgruppen bilden. Der Apostel, der eine neue Herz-Jesus-Familie ins Leben rufen will, lädt andere dazu ein, mit ihm diese Novene zu beten und ihm zu helfen, die nötige Zahl von Betern oder teilnehmenden Familien für dieses Apostolat zu gewinnen. Eine vollständige Herz-Jesus-Familie setzt sie aus 14 Mitgliedern zusammen, die gewillt sind, dreimal im Jahr die vorliegende Novene zu verrichten. Das Wort Mitglied bezeichnet hier entweder eine Einzelperson oder eine übliche Familie, Vater oder und Mutter und Kinder, die gemeinschaftlich zu dem festgesetzten Datum betet und als ein einziges Mitglied betrachtet werden kann. An jeden kann sich diese Gebetsfamilie anschließen. Als einzige Voraussetzungen gelten die Bereitschaft, treu die Novene zu beten, das Verlangen und den Willen zu haben, der Herzen Jesu Sühne zu leisten und diese Andacht zu fordern. Das dreifache Ziel der Herz-Jesu-Familie: Liebe. Die Herz-Jesu-Familie würden zu Überlegung und Forderung der sehr vernachlässigen Herz-Jesu-Verehrung gegründet. Die Heiland offenbar und in seinem Herzen die göttliche Liebe für unsere Zeit. Die Herz-Jesu-Familie möchte mitwirken, dass das heiligste Herz Jesu wieder mehr erkannt und von allen Menschen geliebt werden. Die Personen, welche die Andacht zum Herzen Jesu üben, sind gewiss von einer besonderen Gnade dieses Herzens, die Liebe der Welt und bewegt worden. Je eifriger und treuer jemand dieses Herz verehrt, umso mehr wird er von seiner Liebe erfüllt werden. Zweite Sühne. Zum Herz-Jesus-Andacht gehören westlich auch die Sühne und Wiedergutmachung. Je mehr man in Kirche und Weltlaufheit Missstände, Sünde, öffentliche Beleidigung und Lästerungen gegen Gott und das göttliche Herz Jesu beobachtet, desto mehr muss in uns die Wille und das Verlangen geweckt werden, diese Beleidigungen zu sühnen und wieder gut zu machen. Das geschieht durch eifrige Verrichten des Gebetes, treues Befolgen der christlichen Lebensideals sowie freiwillige Opferbringer aus Liebe zu Gott. Apostolat. Ein weiteres Anliegen der Gebetsfamilie ist es auch, durch das Gebet und durch persönliche Apostolat im Geisten die gelebten christliche Nächstenliebe, diese Andacht bei den Mitmenschen bekannt zu machen und so mögliche viele Seelen der Herz Jesu zuzuführen, damit es ihnen seine Gnade und Barmherzigkeit zuwenden kann. Vergessen wir nicht die Verheißung der Herrn, die Namen derjenigen, welche diese Andacht verbreiten, werden in mein Herz eingeschrieben sein und niemals darauf getilgt werden. Die heilige Margarita Maria berichtet vor folgende Vision über die Rettung der Seelen durch das Herz Jesu. Das göttliche Herz zeigte sie auch als eine Feuersglut der Liebe, die Seelen reinigt. Wie eine glühende Feuerherd, wie ein Magnet, der die Seelen anzieht, die ein Abgrund, in den sie eintauchen musste, wenn sie sich erneuern wollte. Ich sah erquälte Seelen in der Sünde, erstarrte Seelen, die sich zwar diese Feuer näherten und die plötzlich in den Augenblick, da man glaubte, sie würden sich erwärmen, sie in wahnsinniger Flucht entfernten und in der Finsternis verloren gingen. Ich sah wiederum andere Seelen kommen, die anfangs kalt, hässlich, ebenfalls durch die Sünde erstellt waren und die sich bei der Berührung mit dem Herzen Jesu aufhellten, sie entzünden und damit endet, sich in ihm wie eine Funke im Feuerherd der göttlichen Liebe zu verlieren.
Nach dem letzten Teil der Herzen-Jesu-Andacht und einer kurzen Musikpause kommen wir nun zum letzten Teil dieser Nachrichtensendung und es geht zum Thema Euthanasie als Kostenersparnis. Vorab möchte ich sagen, dass der emeritierte Papst Benedikt der 16. nicht zu diesem Thema, sondern zum Thema Präimplantationsdiagnostik, aber auch zum Thema der älteren Menschen gesagt hat, wenn man die älteren Menschen wie auch die Babys umbringen wird oder dazu kommt, dass es legalisiert wird, dann ist das Ende der Menschheit angekommen. Erstmals haben niederländische Behörden im Fall einer Euthanasie eine Rüge ausgesprochen. Leider nur eine Rüge. Eine Ärztin hatte einer über 70 Jahre alte Frau erst ohne deren Zustimmung Beruhigungsmittel in den Kaffee gemischt. Als diese Frau dann mit Händen und Füßen gegen die tödliche Injektion wehrte, bat die Ärztin Familienmitglieder, die Frau festzuhalten, damit sie ihr die Todesspritze geben konnte. Das ist der Anfang eines Artikels, was auf der Webseite unserer Partner-Nachrichtenagentur CNA Deutsche Ausgabe steht. Zu einem Gerichtsverfahren kam es nicht. Die regionale Euthanasiekommission entschied, dass die Ärztin in gutem Glauben gehandelt habe, rügte aber ihr Vorgehen. Einem solchen Fall sei nichts hinzuzufügen, sagte die Geschäftsführerin des Instituts für medizinische Anthropologie und Bioethik IMAB, Susanne Kummer, laut der Agentur CatPress. Das niederländische Rechtssystem hat offenkundig komplett versagt. Es gibt keinen Schutz von vulnerablen Personen. Töten aus Mitleid ist salonfähig geworden. Daran sieht man, wie innerhalb weniger Jahre Gesetze zum sogenannten selbstbestimmten Tod in einem fremdbestimmten kippen. Informationen der Nachrichtenseite Dutch News zufolge wurde an der Frau vor 4 Jahren eine Demenzerkrankung diagnostiziert. Damals habe die Frau angegeben, sie wäre bereit, ihrem Leben durch Euthanasie ein Ende zu setzen. Aber noch nicht jetzt. Das Seniorenheim, in dem sie sich befand, entschied jedoch, dass nun der Moment gekommen sei, Sterbehilfe zu leisten. Da ihr Zustand verschlechtert hatte und sie begonnen hatte, nachts herumzulaufen und sich aggressiv zu verhalten. Laut Angaben der Euthanasiekommission habe die Ärztin eine Grenze überschritten, weil sie den Tötungsprozess nicht unterbrach, obwohl die Patientin auf das Vorhaben, ihr die tödliche Injektion zu geben, negativ reagierte. Die Kommission erklärte auch, dass der Wunsch zu sterben, den die Frau bei ihrer Ankunft im Pflegeheim geäußert hatte, an sich keinen gut über die Sterbehilfe informierten Wunsch darstellte. Anstieg der Euthanasie. Die holländische Gesetzgebung erlaubt seit 2002 Euthanasie nur für Fälle unerträglichen Leidens. Sie wird jedoch immer häufiger bei Personen mit Demenz und mentalen Problemen angewandt. Die letzten Zahlen zeigen, dass sich die Anzahl der Patienten mit geistigen Problemen, die durch Euthanasie getötet wurden, in nur 4 Jahren vervierfacht hat. Im letzten Jahr wurden die Fälle eines Alkoholikers und eines Opfers von sexuellem Missbrauch bekannt, die durch Sterbehilfe getötet wurden. Die Zahl besagen auch, dass 2015 die Sterbehilfe durch Euthanasie 5.306 Fälle, einen Zuwachs um 50% in den letzten 5 Jahren erreicht haben. Frage der Kostenersparnis. Eine neue Studie von Forschern der Universität von Calgary in Kanada ermittelte erhebliche Einsparungen, die durch die Reduzierung der Pflege am Lebensende gemacht werden können. Wie der Catholic Herald berichtete, zeige die Studie, wie teuer die medizinische Versorgung gegen Lebensende sein könne. Euthanasie hingegen kostet der Staat nur 15 Pfund pro Patient. Der in Canadian Medical Association Journal veröffentlichten Studie zufolge könnte Kanada jährlich etwa 100 Millionen Euro durch aktive Sterbehilfe einsparen. Bis dato starben allein von Juni bis Dezember 2016 in Kanada 774 Personen durch Tötung auf Verlangen. Das sind 4 Kanadier pro Tag. Die Autoren rechnen entsprechend den Niederlanden mit einer Steigerung auf bis zu 4% aller Todesfälle durch Euthanasie. Dort starben im Jahr 2015 durch Euthanasie 5.516 Menschen, 10-mal mehr als im Straßenverkehr. I.M. Abe, Geschäftsführerin Kummer, kritisierte die Darstellung einer Kostenersparnis als fatales Signal. Auch der britische Abgeordnete Robert Flello sagte, dass die Auswirkung der Studie absolut schrecklich sei. Flello kritisierte gegenüber dem Catholic Herald auch die erzwungenen Euthanasie der älteren Frau im Holland scharf. Ich glaube, wir stehen vor einer humanitären Krise in den Ländern, in denen es Euthanasie oder assistierten Selbstmord gibt. Und offen gestanden, hier möchte ich diese fürchterliche Situation nicht, erklärte er. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier zeigt es, dass die Menschheit nur noch perverser und aggressiver und vor allem nicht humanitär oder barmherzig sei. Da müsste aber auch die katholische Kirche mehr dazu sagen und die Leute mehr informieren, dass es eine Sünde ist, gleich wie Selbstmord, Euthanasie oder irgendwie die Handlungen zu geben. Aber auch die Ärzte müssen wieder mehr ethisch unterrichtet werden bei solchen Fällen. Zum Schluss möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen, ob Sie den Film Spotlight gesehen haben. Es geht dort, dass der Boston Globe vor einigen Jahren in Amerika aufgezeigt hat, dass die katholische Kirche bzw. die Priester in der katholischen Kirche Kinder misshandelt haben. In den letzten Tagen kam ja ein Report auf in Australien, wie viele Kinder dort misshandelt worden waren. Ich möchte Sie 2 Fragen stellen. Erstens, haben Sie den Film gesehen? Falls ja, würde mich interessieren, wie Sie über dieses Thema denken. Und zweitens, ohne einem Opfer irgendwie nahe zu kommen, denn jede Pädophilie ist eine zu viel. Was hat es gebracht? Nichts. Die Leute müssen leider weiter mit dem Leben, aber eine Institution wurde daher so geschädigt, dass sie nicht normal für alle anderen Gläubiger in denen Ländern normal arbeiten können, denn so wird man immer darauf zeigen, ja, der Papst, der Vatikan, das Erzdiözese hat so und so gehandelt. Man muss anders vorgehen und ich denke, dort müsste man voraussehen, wer möchte ein Priester werden, den müsste man 2 Jahre begleiten. Und zwar nicht intern, sondern irgendwie eine psychologische Institut von außen, so dass man sieht, wie kamen die Leute dazu oder gibt es Fälle, die voraussehen könnte, ja, die Person könnte pädophil auf dieser Schiene sein. Daher, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, letzte Woche gab es in Deutschland eine Studie, dass bezeigt wurde, dass im privaten Gemäuern von Väter oder auch Mutter über 1 Million Kinder misshandelt wurde. Jetzt frage ich mich, ist dort der Zölibat schuld oder gibt es dort eine andere Mentalität? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte mich bedanken, dass Sie uns wieder gehört haben. Ich möchte Sie gerne bitten, dass Sie für unser Radio beten. Und falls Sie gerne uns weiter unterstützen, auch spenden können. Vergelt's Gott. Durch die Sendung führte Sie der Chefredakteur Davo Novakovic, gelesen hat Vera Novakovic.